Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Novak Djokovic und Alexander Zverev bestreiten das Finale der ATP Finals 2018 morgen ab 19 Uhr hier in London. Novak Djokovic besiegte Kevin Anderson quasi leicht und locker mit 6:2 und 6:2. Alexander Zverev besiegte Roger Federer mit 7:5 und 7:6. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Herzlich willkommen zum vorletzten Daily London Calling von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Immer wieder dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das war ein bemerkenswerter Tag heute.
Ja, natürlich vor allem der Sieg von Alexander Zverev. Das ist einer, an dem wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen länger erinnern werden, auch der Umstände wegen. Und ja, Novak Djokovic hat uns dann noch ein paar Stunden später erinnert, wer der beste Tennisspieler der Welt ist. Ich glaube, das können wir im Moment so festhalten.
Ja, yeah. The Ballboy-Incident, so kann man das Match beinahe überschreiben von Alexander Zverev und Roger Federer. Und es bildet eigentlich nur einen ganz kleinen Teil dieses Matches ab, weil insgesamt war das ein ganz tolles Tennismatch. Und das wurde überschattet von einer Situation. Lass uns gleich mal auf die Situation von Alexander Zverev und Roger Federer im Tiebreak des zweiten Satzes kommen. Es stand 4:3 für Roger Federer. Alexander Zverev hatte Aufschlag und es ging in die Rallye. Und dann irgendwann brach Alexander Zverev einen Ballwechsel ab, nachdem er einen Ball rübergespielt hatte und sagte, hier, da hinten ist was passiert. Und da ist der Ball drumherum geflogen. Und da hat dann Carlos Bernardes nachgefragt, beim Ballkind ist dir der Ball rausgerollt und dann wurde vom Ballkind das bestätigt und der Ball musste wiederholt werden. Danach spielte Alexander Zverev ein Ass, stand 4:4. So hätte der Ballwechsel vielleicht in Richtung Roger Federer gehen können. Und am Ende gewann Alexander Zverev den Tiebreak und damit auch das Match. Und es wurde dann etwas überschattet, weil beim Interview wurde Alexander Zverev ausgebuht und dieses Ausbuhen, das brachte Annabel Crofty, die On-Court Kommentatorin dazu, dann das Publikum zu maßregeln. Philipp, wie hast du die Situation heute gesehen?
Ja, ich habe sie erst ohne Kommentar geguckt, war dann auch etwas verwundert. Ich muss sagen, ich dachte auch, dass die Regel so ein bisschen ist, wie Roger Federer sie nachher in der Pressekonferenz zusammengefasst hat. Und zwar, dass es der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin sein muss, die so eine Szene abbricht, also es gesehen haben muss, um dann zu sagen, Let und Wiederholung. Also es ist etwas, was man einigermaßen häufig, zumindest in der Sandplatzsaison, sieht, wenn zum Beispiel etwas auf den Court drauf geweht wird oder wenn eben ein Ball anfängt zu rollen oder wenn sonst etwas sehr Krasses auf dem Court im Sichtfeld von den Spielern oder Spielerinnen passiert, dass es eine Wiederholung gibt. Also in Indoor-Saison natürlich jetzt nicht so verbreitet, aber außerhalb, gerade auf dem Sand, durchaus etwas, was man, keine Ahnung, 1-3 Mal am Tag sieht. Aber ich dachte eben wirklich, es sei so, wie Federer es gesagt hat. Deswegen, glaube ich, war Federer auch etwas irritiert, hat dann aber ja auch nachher gesagt, hey, okay, Balljunge hat zugestimmt, damit die Sache durch. Also für Federer war die Sache, glaube ich, sofort gegessen. Für Zverev war es so komisch nicht, weil er es, glaube ich, eben wirklich sehr intuitiv gemacht hat. Carlos Bernardes hat es gut geregelt. Er hat es ja dann eigentlich auch erklärt, so habe ich es dann eben auch wirklich verstanden, als er es dann über das Hallenmikro erklärt hat oder vielmehr über sein Schiedsrichtermikro und es dann über die Hallenbeschallung geht. Aber ich weiß nicht, ob alle den Zusammenhang so sehr verstanden haben im Stadion und generell war es ja vorher schon so. Das Publikum war sehr auf Seiten von Federer, haben wir schon in den letzten Tagen gesehen und auch angesprochen.
Den hat niemand gesehen. Also im Stadion hat den Zusammenhang zwischen dem Punkt, wie er abgebrochen worden ist und was da passiert ist, den hat niemand gesehen. Carlos Bernardes, ich glaube, die komische Situation war, dass Alexander Zverev den Ballwechsel abgebrochen hat und Carlos Bernardes erst nach ja nach Überprüfung dann gesagt hat, dieser Ball muss wiederholt werden. Und ich glaube, das machte die Sache so ungewöhnlich. Und dann auch, dass dann viele gesagt haben, ja, das ist ja unfair hier von Zverev gewesen. Aber es war komplett innerhalb der Regeln. Und wenn man die Kamera von hinter Zverev gesehen hat, hat man auch gesehen, wie der Ball aus den Händen des Ballkindes rausgeglitten ist und quasi im Sichtfeld von Zverev war. Und dass der dann den Ballwechsel abbricht, ist völlig klar. Und es ist, also wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass es in irgendeiner Weise unsportlich war von Alexander Zverev. Und Federer hat hinterher auch gesagt, Leute, bitte, ich zweifle hier keine Sekunde die Sportlichkeit von Alexander Zverev an. Das ist alles im Rahmen gewesen.
Also ich würde dir in allem zustimmen, außer ich weiß nicht, ob es völlig klar ist. Ich weiß nicht, ob jeder Spieler oder Spielerin es abgebrochen hätte. Ich glaube, viele hätten gedacht, was Federer nachher auch in der PK gesagt hat. Mhm. Wenn ich das hier abbreche, kriege ich wahrscheinlich nicht recht vom Schiedsrichter, weil der Schiedsrichter es nicht gesehen hat. Und daher glaube ich, dass das hier eher außergewöhnlich war, dass er es abgebrochen hat in der Form. Natürlich, wir haben es alle schon gesehen, Spieler und Spielerinnen, die sagen, hey, kurz, stopp, da fliegt was über den Court oder so. Aber dann ist es aus der Situation heraus auch schon klar. Und das fand ich schon außergewöhnlich. Aber du hast recht, aus dieser Kameraperspektive sah man eben, dass der Ball nicht nur runtergefallen ist, sondern nach vorne gerollt ist und sich damit das Ballkind ihm auch entgegenbewegt hat. Und das ist so ein delikates Thema im Tennis, weil Leute sollen sich nicht bewegen, Leute sollen nicht dazwischen brüllen. Es ist halt immer so, es soll ja eigentlich eine fast statische Atmosphäre garantiert werden und die war hier auf keinen Fall mehr gegeben.
Ich muss gerade unterbrechen, weil ich sah gerade die Geschichte auf meinem Monitor hier von Sky Sports. Da wurde die Szene gerade jetzt in diesem Moment nochmal wiederholt und dann habe ich es mir angeguckt. Der Balljunge wurde dann ja auch von Roger Federer nochmal gefragt, did you drop the ball? Und der hat dann gesagt, ja, habe ich, und war etwas schuldbewusst, aber auch Roger Federer hat in der Pressekonferenz dann gesagt, ich hoffe, dass der Balljunge jetzt in keiner Weise hier ein schlechtes Gewissen hat. Und das passt schon alles. Und diese Situation hat so ein bisschen dieses Match überschattet. Und wir müssen aber über das Match sprechen, weil das war interessant genug, um diese ganze andere Situation mal ein bisschen außen vor zu lassen. Weil das Match war, fand ich, jedenfalls sehr, sehr gut und war vielleicht das beste Match des Turniers bislang. Und Alexander Zverev hat dieses Spiel, man möchte es fast sagen, dominiert. Er hat es auf jeden Fall auf seine Seite gerissen. Das fand ich das Interessanteste heute. Er hat im ersten Satz, hatte er seinen Aufschlag immer gehalten und halten können. Es gab nur eine einzige kritische Situation für ihn bei 0:30, aber da war er sehr sicher. Auf der anderen Seite auch Roger Federer hatte mit seinem Aufschlag eher wenig Probleme. Es ging bis zum 6:5. Bis dahin war ich fest davon ausgegangen, dass wir in einen Tiebreak gehen. Und dann gibt es ein ganz schwaches Aufschlagspiel von Roger Federer, verliert er zu 0. Und Alexander Zverev hatte mir nichts, dir nichts diesen Satz gewonnen. Das war ein starker erster Satz.
Noch keine Frage. Es war ein ganz starkes Match von Alexander Zverev. Und es war ein Match, bei dem relativ schnell sich die Frage stellte, wie will Federer es gewinnen? Außer er kann die Aufschlagsleistung noch mehr anziehen und holt sich die Sätze in den Tiebreaks, weil Zverev sah einfach zu sicher beim eigenen Aufschlag aus. Und das ist ja so ein bisschen auch die Geschichte hier der letzten Tage gewesen, wie gut Alexander Zverev bis auf Ausnahme des zweiten Satzes gegen Djokovic und vielleicht den Beginn des ersten Satzes gegen Cilic serviert hat. Er hat das hier wirklich in eine Stärke ausgebaut und auch als Stärke genutzt und ist genauso aufgetreten. Und Federer, der ein ganzes Imperium darauf aufgebaut hat, erste Aufschläge reinzubekommen, wenn er brauchte, war heute eben nicht auf diesem Niveau unterwegs, aber Zverev war es. Und wir haben so häufig gesagt, ein guter erster Aufschlag kann ein Taktgeber sein, kann ein Mittel sein, ein Match zu bestimmen, einfach den Rhythmus des Matches, wie ein Match abläuft, wie und wann Situationen zustande kommen, in denen es dann auch gilt, die Nerven zu behalten. Und wenn der Druck wenn der Druck so lange aufrechterhalten wird, wie es hier in Zverev geschafft hat, gerade auch im ersten Satz, dann ist klar, dass der andere irgendwann so ein bisschen wackelt. Und Federer war in den letzten Tagen so sicher nicht, hat hier heute wahrscheinlich sein zweitbestes Match gespielt, aber war eben nicht durchgehend sicher und war vielleicht ein bisschen anfälliger für so eine Situation als jetzt in Zverev.
Ich war tatsächlich etwas überrascht, dass Federer den Aufschlag abgegeben hat, aber so stand es 7:5 im ersten Satz oder nach dem ersten Satz. Zverev hat gleich dann seinen Aufschlag verloren im zweiten Satz. Ich glaube, es war das zweite Aufschlagspiel, was er verloren hat. Und Federer führte dann mit Break vor, musste das dann aber wieder Stantepede abgeben zum 2:2. Und auch das hat mich beschäftigt, weil ich gedacht habe, Federer hat nicht diese Selbstverständlichkeit, die er vielleicht noch Anfang des Jahres hatte. Er hat diese Selbstverständlichkeit in diesem Turnier relativ selten gezeigt. Das muss man auch dazu sagen. Er war nie so richtig zu 100% auf der Höhe. Man erwartet vielleicht auch ein bisschen mehr von Roger Federer. Aber er hatte diese Selbstverständlichkeit nicht in seinem Spiel. Er war etwas unsicher. Vor allen Dingen, was mich beeindruckt hat von Alexander Zverev, der konnte die Vorhand-Rallies alle mitgehen und ich habe nicht damit gerechnet, dass Zverev dann mit seiner Vorhand, die er sehr, sehr tief gespielt hat, die Rallies bestimmen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das Federer so ein bisschen beschäftigt hat, dass er diese Mittel nicht gefunden hat, um Zverev dann wirklich aus dem Konzept beziehungsweise aus dem Spiel zu bringen.
Ja, wenn man Zverev in den letzten 2 Tagen zugehört hat, dann hat er aber das erwartet.
Das war ziemlich cool. Das war ziemlich cool nach der Ansage, wo er gestern gesagt hat, Mensch, ihr Leute sagt immer, meine Vorhand sei Mist, aber ich finde die eigentlich ziemlich gut, hat er heute eine extrem gute Vorhandleistung gebracht.
Ja, also ich glaube, es ist eben, das Leben besteht ja häufig aus Selbstwahrnehmung, dem, was andere wahrnehmen. Wahrscheinlich ist es irgendwo in der Mitte. Er hat natürlich eine fantastische Vorhand, keine Frage. Im Kontext seines eigenen Spiels und der absoluten Weltklasse-Spieler um sich herum ist sie sein schwächerer Schlag. Einfach von beiden Seiten. Und ich glaube, das widerspricht sich gar nicht so sehr, wie er es erscheinen lassen mag. Aber es war sehr amüsant und dann wirklich eben sehr amüsant, dass er das heute rausgeholt hat. Und die Frage ist ja so ein bisschen, die geisterte so ein bisschen durchs Tennis, habe ich das Gefühl, in den letzten 1-2 Wochen bei Federer, ist, hat er irgendwas verloren in diesem Match gegen Del Potro in Indian Wells? Weil davor sah er gut aus. Hat die Australian Open gewonnen, ist nie riesig gefordert worden, vielleicht bis aufs Finale und auch da schien er schnell als Sieger festzustehen. Dann hatte er das Turnier in Rotterdam, wo er selten eine absolute Glanzleistung abrufen musste. Ist eigentlich ganz gut durchs Turnier in Indian Wells gekommen, verliert das Finale und seitdem scheint so ein bisschen der Wurm im Federer-Spiel drin zu sein. Ob es eben das Selbstvertrauen ist, ob es die Selbstverständlichkeit ist, ob es kleine technische Schwierigkeiten bei der Vorhand sind, ob es die Aufschlagsquote ist. Irgendwas scheint nicht mehr ganz so zu klicken wie in den 15 Monaten zuvor. Und das war heute wieder so ein Gefühl wie, sagen wir mal, Federer vor 3 Jahren oder so. Wenn er auf einen Gegner trifft, der einfach sehr, sehr wenig in der Defensive hergibt. Und man das Gefühl hat, Federer muss 10% mehr Risiko gehen, als er eigentlich will. Und das war dann heute auch häufig so der Fall, dass man das Gefühl hatte, er kommt nicht so durch die Defensive durch von einem Zverev, wie er möchte. Und das fängt ihn an, irgendwann ein bisschen unruhig werden zu lassen. Und das hat man auch gesehen. Er war mit sich selber beschäftigt, hat mit sich geredet, hat ein bisschen mit sich geschimpft. Das war alles irgendwie nicht so ganz, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann entwickelt er eine Unruhe. Und na klar, es gab ganz viele Matches in seiner Karriere, da konnte er das dann irgendwo drehen. Aber es gab eben auch genug, gerade vom Kaliber, wo er auf den Gegner vom Kaliber, sagen wir mal, Djokovic, Murray, jetzt Zverev, getroffen ist, wo ihm dann so ein Match entgleitet und er keinen Weg zurückfindet. Und so ein Gefühl hat das Ganze vermittelt. Und es lag natürlich aber auch daran, wie gut Zverev gespielt hat.
Ich fand, Federer hatte keine, ich sag jetzt mal, Go-To-Möglichkeit. Also so, wie man früher gesagt hat, er kann sich auf seine Vorhand verlassen, die macht die Winner. Er kann sich auf seinen Aufschlag verlassen, damit kriegt er genug freie Punkte. Und das hat ihm heute Zverev genommen. Vor allen Dingen mit der starken Vorhand, dass er in die Rallyes gehen konnte, dass er die Vorhand tief spielen konnte, dass er mit der Rückhand fantastische Bälle spielen konnte, dass sein Aufschlag quasi unüberwindbar war für Federer, der wirklich wenige Punkte nach dem ersten Aufschlag von Zverev gemacht hat. Und diesen Wohlfühlschlag oder diese Wohlfühlumgebung gab es für Federer nicht in diesem Moment. Und er kam halt zu keinem Schlag zurück oder konnte zu keinem Schlag zurückkommen, wo er sagte, ja, damit mache ich die Punkte auf jeden Fall.
Das ist natürlich immer die Frage, woran liegt's? Klar, der Aufschlag liegt an ihm selber, alles andere kann aber auch am Gegner liegen. Zum Beispiel ein Djokovic ist natürlich auch in der Lage, eben ihn so ein bisschen zu neutralisieren. Man muss jetzt sagen, Djokovic retourniert auf noch höherem Niveau als Zverev, obwohl Zverev da schon Sprünge in diesem Jahr gemacht hat. Und die Vorhand ist auch etwas, was Djokovic in der Lage ist, häufig zu neutralisieren oder zumindest sie so zu spielen, dass Federer oder so zu kontern, dass Federer dann wirklich sehr viel Risiko gehen muss. Das Gefühl hatte ich heute nicht, dass Federer jeden Schlag auf die Linie setzen muss, wie es häufig gegen Djokovic ist. Aber ja, es ist Go-To-Schlag oder Selbstverständnis, irgendwas fehlte und irgendwas fehlte auch schon seit längerer Zeit. Wir haben es immer wieder angesprochen, er hatte zwischendrin gute Leistungen, aber wenn er auf die absolute Spitze getroffen ist, dann hat es in diesem Jahr häufiger nicht gereicht und Zverev gehört halt zur absoluten Spitze dazu.
Zverev hat den Tiebreak gewonnen, hat das Match gewonnen und steht im Finale. Und wir müssen natürlich mal ein bisschen reinhören, was die beiden in der Pressekonferenz gesagt haben. Und das hat Roger Federer dazu gesagt, was ihm heute gefehlt hat. Und er geht so ein bisschen auch darauf ein, was Philipp hier schon gesagt hat.
I didn't think I was hitting my spots very well for the majority of the match. I think it came towards the end, which helped me, you know, to make it competitive and close at the very end. I think I could have done better on returning Sasha's first serves, as well in spells. I thought, especially on his first serve in the beginning, I struggled. I got into a better rhythm after that, but then obviously having the break and giving it back again, that was disappointing. You know, reminded me a little bit of the Nishikori situation. You know, yeah. I mean, I feel like I can play better, you know, but was that, did that have anything to do with Sasha's game? Maybe, you know, as well. But yes, and I definitely wasn't, you know, I just think it was one of those indoor matches. You can always look back and dig and think what didn't go well. It's just that sometimes margins are slim, opportunities are rare, and you know, it's a point here and there that maybe didn't go my way, but maybe I also didn't push enough or I didn't have enough today to make the difference, to be honest. So that's where I was always running after the score most of the time, and over time it catches you, obviously.
Das war Federer. Und wir haben dann noch Alexander Zverev natürlich auch in der Pressekonferenz gehabt. Der hat erstmal so ein bisschen dann noch, nochmal zusammengefasst, was in ihm vorgegangen ist nach diesem Punkt mit dem Ballkind, als das Ballkind den Ball verloren hat. Da hören wir jetzt auch nochmal rein.
As I said, it was a very happy moment for me that I won the match and I was in the finals, but a very sad moment at the same time, because that was not the way I wanted to win. And you know, when the booing was happening, it's never a nice feeling, especially. I said to Roger sorry at the net afterwards. He said, you have absolutely nothing to apologize, don't worry about it. But then the crowd, obviously, maybe some of the people didn't know what actually happened and what the situation was. And, you know, we were kind of in a rally. And then after that, I served an ace, which didn't help the situation either. And it was very emotional afterwards. And the booing went into a cheering kind of afterwards, which kind of helped me as well, but obviously a lot of emotions going on through my head. I was really upset afterwards in the locker room as well, I'm not gonna lie. You know, I had to take a few minutes for myself. But you know, I hope the crowd and the people who were booing maybe look at what actually happened, and maybe just realize that I've maybe not done anything wrong.
Und dann gab es von mir noch die Frage, wie er das denn jetzt einordnen würde. Zverev hat immer zu uns gesagt in der Pressekonferenz, wenn man nach einer zweiten Runde oder dritten Runde gesagt hat, Mensch, das war aber ein toller Sieg von dir, dann sagt er, ja, kann ich nicht so richtig viel mit anfangen. Ich bin hier, um das Turnier zu gewinnen. Fragt mich das nach dem Turnier dann nochmal. Und da habe ich ihn nochmal drauf angesprochen.
Sie haben gestern in der PK gesagt, dass Sie während eines Turniers diese Fragen nicht so gerne mögen, wie das jetzt eingeordnet wird, ob es ein großer Erfolg ist, etc. Aber ist so ein Sieg gegen Roger Federer dann jetzt in einem Halbfinale, in so einem großen Event, dann doch noch was Spezielles, wo Sie sagen können, ja, das war schon ganz geil, was ich da heute gemacht habe?
Ja, es ist natürlich sehr speziell. Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell. Aber morgen spiele ich im Finale und deswegen kann ich jetzt nicht irgendwie Champagnerflaschen öffnen und sagen, es ist jetzt unglaublich gewesen. Das ist natürlich wahr, es ist speziell, aber ich möchte trotzdem weitermachen und morgen ein gutes Match zeigen.
Federer, ja, war sehr offen in seinen Antworten, was ihm gefehlt hat. Was ich sehr schön fand von Roger Federer heute noch, dass er gesagt hat, ja, ich bin jetzt enttäuscht darüber, dass ich verloren habe, aber insgesamt kann ich eigentlich sehr glücklich damit sein. Ich bin 37 Jahre alt, ich kämpfe noch immer um die großen Titel mit. Ich habe einen Grand Slam gewonnen. Pete Sampras hätte früher immer gesagt, ein Jahr, in dem man einen Grand Slam gewonnen hat, ist ein gutes Jahr und kann eigentlich zufrieden sein mit dieser Saison. Kann er? Er hat es gesagt, er freut sich auf die neue Saison, er macht jetzt ein bisschen Urlaub, freut sich drauf und dann geht auch schon die Vorbereitung für Australien los. Letztes Jahr oder dieses Jahr hat er in Australien fantastisch gespielt, daraufhin würde er wieder hinarbeiten. Also ja, Enttäuschung ist da, aber insgesamt kann er ja auch mit 37 noch sehr, sehr zufrieden sein mit diesem Jahr.
Ja, und er hat ja genug Jahre jetzt in den vergangenen gehabt, wo es keine Grand-Slam-Titel gab.
Ja.
Und das wird er selber einzuschätzen wissen. Und die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass er im nächsten Jahr keinen Grand-Slam-Titel gewinnt. Und die Frage ist auch irgendwann, ist ihm das irgendwann zu viel und dann lässt das halt sein? Oder hat er weiterhin die nächsten 3 bis 5 Jahre so viel Spaß am Tennis, dass er das hier durchzieht? Das wird eine der ganz interessanten Fragen werden. Und ich denke auch nicht, dass es eine katastrophale Saison ist. Ganz im Gegenteil. Er wird natürlich Anfang nächsten Jahres viel verteidigen müssen. Und es kann sein, dass er dann ein bisschen in der Weltrangliste rutscht, wenn er eben nicht in der Lage ist, in Australien zu gewinnen oder in Indian Wells ins Finale zu kommen. Aber er hält auf jeden Fall mit. Und wie es zum Beispiel auch einen Zverev schon angesprochen hat, die zweite Saisonhälfte ist komplett von Novak Djokovic überstrahlt worden und dagegen musste jeder untergehen oder dagegen geht auch jeder unter. Jemand wie Zverev hat jetzt natürlich noch den Vorteil der Narrative, hey, ich bin auf dem Weg nach oben und ich arbeite mich noch daran ab, aber die einzige Form, wie Federer sich daran noch abarbeiten könnte, wäre, wenn er ihn irgendwo schlagen würde oder wenn er ein großes Turnier noch in dieser, sagen wir mal, neuen Ära Djokovic gewonnen hätte. Aber auch das kennt er schon ganz gut, dass er sich da so ein bisschen die Zähne dran ausbeißt und ich bin gespannt, wie er da in 2019 mit umgeht, wenn wir jetzt mal annehmen, dass Djokovic weiter auf ähnlich hohem Niveau spielt.
Alexander Zverev ist jetzt der Spieler, der am meisten Siege in dieser Saison hat. Er hat jetzt 57, wenn ich mich nicht verzählt habe, und kann damit nicht mehr eingeholt werden. Natürlich nicht von Novak Djokovic, der erst später in die Saison eingestiegen ist. Auch er kann diese Saison als Erfolg bezeichnen, weil es ist so ein bisschen die Sophomore-Saison gewesen, nachdem er den Durchbruch in die Weltspitze gemacht hat. Er hat sich in dieser Weltspitze gehalten. Er ist jetzt auf Platz 4, wird er am Montag in der Weltrangliste stehen mit diesem Finaleinzug. Und wir können ja morgen dann ein Fazit ziehen über die Saison beziehungsweise über das Jahr von Alexander Zverev, werden natürlich auch in unserer Rückblicksendung dann nochmal drüber sprechen. Aber das ist schon stark. Das ist eine reife Leistung von Alexander Zverev hier.
Ja, wir hatten ja vor ein paar Tagen bei uns auch auf dem Twitter-Account da so ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar war das so wir hatten es genannt, die 21er-Saison. Also die Top 4 in der Saison, in der sie 21 wurden. Wie viele Matches haben sie gewonnen? Welche Turniere haben sie gewonnen? Wo standen sie im Finale? Und da fügt sich ein Zverev irgendwo ein zwischen einem Murray und einem Federer, würde ich mal sagen. Federer ist in der Gruppe auf dem letzten Platz, hat natürlich nachher noch ein bisschen aufgeholt. Nadal und Djokovic haben in dem Alter einen Slam gewonnen. Nadal wirklich schon eine der besseren Saisons gespielt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Murray war eher so ein bisschen auf Zverev-Niveau. Das heißt, er hatte ein Grand-Slam-Finale drin, darüber ein Masters-Sieg und insgesamt eine gute runde Saison. Das kann man jetzt auch was Zverev sagen, ohne das Grand-Slam Finale, obwohl er davon ja auch nur 2 Matches bei dem French Open entfernt war. Federer hat dann erst in der Saison darauf so wirklich richtig den Durchbruch geschafft. In der Form wird wahrscheinlich Zverev nicht explodieren, aber ich denke, wir können immer noch, auch wenn er den Vergleich jetzt so ein bisschen abgewehrt hat in den letzten Tagen, ihn so ein bisschen in eine Murray-Kategorie stecken. Wir dürfen einfach nicht vergessen, auch wenn Murray in diesem Jahr nicht so präsent war, er hat eine verdammt gute Karriere hingelegt. Und wenn Zverev die Karriere schafft, meine Güte, dann hat er aber wirklich einiges auf die Beine gestellt. Und im Moment steuert er doch relativ klar in die Richtung.
Ja, wie gesagt, die Murray-Vergleiche werden, glaube ich, so schnell nicht enden. Wir werden sehen, wie er das in den nächsten Jahren bringt und wie er es dann im nächsten Jahr bringt. Du hast es gesagt, die 22er-Saison von Roger Federer, da startet er richtig durch. Ich bin sehr gespannt dann auf die 22er-Saison von Alexander Zverev. Morgen gibt es das Finale gegen Novak Djokovic und der hat heute, und das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen, Kevin Anderson die Ohren lang gezogen. 6-2 hieß es am Ende für den Serben, der wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, dass er der beste Spieler der Welt im Moment ist. Alexander Zverev hat das zum Beispiel in einem Interview gesagt, in der PK hat er gesagt, er ist im Moment der beste Spieler, er ist im Moment der, an dem sich alle messen müssen und das hat er eindrucksvoll unter Beweis gestellt und das ist vielleicht nicht immer so, dass man denkt, wow, das öffnet einem die Augen, dieses Spiel, aber er zeigt seinem Gegner so sehr die Grenzen auf in dessen Spiel und dass das einfach ja bemerkenswert gut ist und das hat er heute mit Kevin Anderson gemacht, der zwischendurch sogar etwas hilflos aussah.
Ja, das kann man so zusammenfassen. Ding ist bei Djokovic, es ist natürlich häufig nicht so explosiv wie bei einem Federer oder so physisch wie bei einem Nadal oder es ist explosiv und physisch, aber auf eine subtilere Art und Weise als bei den beiden. Ich erinnere mich, ich hatte mal irgendwann, keine Ahnung, vor ein paar Jahren über ihn geschrieben, dass es häufiger aussieht, als wenn er da hinten hinter der Grundlinie irgendwie auf Schienen entlang fahren würde, wenn er dann da auch rutscht und einfach an jeden Ball rankommt mit seinen langen Armen, mit der ganzen Balance. Und das ist dann vielleicht so, ja, so spektakulär nicht, wie es bei den anderen beiden aussah, aber es ist unglaublich effektiv und es ist perfekt abgestimmt auf das moderne Tennis, was wir sehen. Und wenn wir uns heute das Match gegen Anderson anschauen, dann ist hier auch wieder diese Statistik super interessant, der Länge der Ballwechsel, was er da für sich entschieden hat. Er hat ganz klar die Kategorie der kurzen Ballwechsel, 0-4 Schläge gewonnen, einfach weil er eine fantastische Aufschlagsleistung hatte, wie schon im ganzen Turnier. Und das ist auch etwas, was ihm morgen im Finale helfen wird. Dann hat er die mittlere Kategorie interessanterweise gegen Anderson verloren. Das sind die 5-8 Schläge lang sind. Und dann die über 9 hat er komplett dominiert. 10-1. Und das spricht natürlich so ein bisschen dafür, wenn es in die lange Rallye geht, die gewinnt Djokovic quasi gegen jeden Spieler. Da ist es unglaublich schwer, durch seine Defensive durchzukommen. Aber dieses Element, was wir gesehen haben in den letzten Monaten, dieser dominante Aufschlag, wenn wir dann überlegen, dass er Anfang des Jahres am Ellenbogen operiert worden ist, auch weil er dort Probleme hatte, dass er dann auch was an seiner Aufschlagstechnik geändert hat, dann ist es umso beeindruckender, wie er ja sein Spiel quasi neu aufgebaut hat, oder nicht neu aufgebaut hat, aber wie er eben dieses fantastische Element des ersten Aufschlags hinzugefügt hat. Und das ist dann zum Beispiel nicht so imposant aus wie bei einem Zverev, weil man natürlich sieht, Zverev ist ein großer Kerl, bei dem dann so ein Aufschlag richtig knallt. Das tut es bei Djokovic nicht, aber der erste ist so gut, so präzise gespielt, macht es ihm so einfach im Moment auf schnelle Punkte zu gewinnen, das ist schon extrem beeindruckend.
Um das mal zu unterfüttern mit dem Aufschlag von Novak Djokovic, hat insgesamt im Turnier nach seinem ersten Aufschlag 19 Punkte verloren. Er hat nach seinem zweiten Aufschlag insgesamt in dieser kompletten Woche 13 Punkte verloren. Dabei waren 5 Doppelfehler dabei. Das ist, ist makellos.
Ja, es war heute noch nur die Statistik, sollte er morgen in 2 Sätzen gewinnen, und er ist sicherlich der Favorit, in 2 Sätzen zu gewinnen, dann wäre er der erste Spieler seit Ivan Lendl 1986, der das Jahresendturnier ohne Satzverlust gewinnt. Muss sagen, dass früher das Finale immer Best of 5 war, das ist dann natürlich schon ein kleiner Unterschied, aber es zeigt trotzdem, wie dominant Djokovic im Moment im Vergleich zu den anderen 7 Spielern hier ist. Klar, Zverev hat morgen eine Chance, aber Djokovic geht als klarer Favorit rein.
Wir haben diese Woche schon mal drüber gesprochen, ist er in der Form von dem Jahr, wo er alle 4 Titel gehalten hat? Und ich möchte nicht mehr kategorisch Nein sagen.
Ja, vor allem, als er alle 4, dann gab es natürlich dieses 2011, wo er so krass in die Saison reingekommen ist, diese, ich glaube, 43 Siege, wo er auch Nadal 5 oder 6 Mal besiegt hat, ihn vielleicht sogar im French Open Finale damals hätte besiegen können, wenn ihn nicht lustigerweise Federer im Halbfinale geschlagen hätte. Dann gab es dieses 2016 Saison. Also er hat ja schon einige Male dieses Peak-Level erreicht. Und dieses Peak-Level ist ja wahrscheinlich der beste Herrenspieler, den wir je gesehen haben, oder der dominanteste. So ist es vielleicht sauberer formuliert. Und er ist im Moment wieder darauf unterwegs. Er scheint eine dritte solche Phase in seiner Karriere erreicht zu haben. Und das ist ziemlich beeindruckend.
Das ist in der Tat ziemlich beeindruckend. Alexander Zverev hat in der Pressekonferenz auch gesagt, Mensch, ich habe einen einzigen schwachen Satz in dieser Woche gespielt. Das war der Satz 2 gegen Novak Djokovic. Er muss den ersten Satz aus dem Spiel gegen Djokovic wiederholen, das am besten wahrscheinlich 3-mal. Und dann muss er die Breakchancen, die er gegen Djokovic im ersten Satz hatte, im Vorrundenspiel, sollte er am besten dann auch nutzen.
Ja, sauber zusammengefasst.
Sauber zusammengefasst.
Ja, aber ich meine, wir haben ja einige Phasen schon in diesem Podcast durchgemacht. Und eine war diese absolute Dominanz von Djokovic. Und irgendwann haben wir uns ein bisschen im Mund fusselig geredet. Was soll man tun gegen Djokovic? Ja, er darf nicht so spielen, der Gegner muss so spielen. Und wir wollen hier nicht kleinreden, wie es um den Zverev aussieht. Aber im Moment sind wir wieder in so einer Phase, wo es viel von Djokovic abhängt. Und wenn Djokovic eine Leistung wie heute abruft, dann gewinnt er mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit das Match. Es gibt Wege für Zverev, um das spannender zu machen, aber er geht trotz seiner tollen Leistung heute einfach als Außenseiter da rein. Ich glaube, da müssen wir nicht groß drum rumreden.
Am besten, er schlägt genauso auf wie vor ein paar Tagen, als sie in der Vorrunde gegeneinander gespielt haben, da im ersten Satz. Dann ist er schon mal ein kleines Stückchen weiter und der Rest muss sich dann in irgendeiner Weise ergeben. Und das sehen wir dann hoffentlich morgen ab 19 Uhr live auf Sky. Wir werden natürlich dann auf unserem Twitter-Account @chipundcharge dann euch wieder mit durchs Spiel begleiten und unsere Einschätzungen dazu abgeben. das Einzel steht fest im Finale, das Doppelfinale steht auch fest. Das werden morgen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut auf der einen Seite und Mike Bryan und Jack Sock auf der anderen Seite bestreiten. Beide mussten in den Match-Tiebreak heute. Beides waren sehr unterhaltsame Spiele, aber das eine Doppel, das von Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut, stank so ein bisschen ab gegen das von Mike Bryan und Jack Sock, weil die haben nämlich hochunterhaltsamen Kram geboten gegen Jamie Murray und Bruno Soares, haben mit 6-3, 4-6 und 10-4 am Ende gewonnen. Mike Bryan und Jack Sock haben im ersten Satz den klar stärkeren Eindruck gemacht. Dann waren sie bei 4-4 im zweiten Satz, haben sie das Break hinnehmen müssen. Jamie Murray und Bruno Soares konnten ausservieren zum 6-4. Und dann hat sich Jack Sock gedacht, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt ziehe ich mal das Spiel an mich. Und da hat er das Spiel in der Tat an sich gezogen. Auch Mike Bryan hat tolle Bälle gespielt. Die beiden Doppel haben immer mal wieder Highlight-Ballwechsel gehabt. Am Ende sind Mike Bryan und Jack Sock dann vorne gewesen. Sie können nach den US Open, nach Wimbledon, jetzt nochmal einen richtig großen Titel noch draufpacken. Und das wäre, glaube ich, das perfekte Ende für ja quasi eine Verlegenheitspaarung, weil Bob Bryan verletzt war, hat sich Mike Bryan gedacht, ach komm, dieser Jack Sock, der kann auch ganz gut Doppel spielen, mit dem tue ich mich mal zusammen. Und das ist eine reine Erfolgsgeschichte mit den beiden.
Ja, das hat ganz gut geklappt. Und ich gehe davon aus, dass sie das morgen auch gewinnen werden. Selbst wenn sie haben gegen Herbert Mahut in der Gruppe verloren, oder?
Ja, haben sie.
Ja, glaube sogar ziemlich klar. Ja. Er hatte sogar noch ein bisschen drüber gespottet. Oder ich hatte drüber gespottet, sagen wir es mal lieber so. Und trotzdem gehe ich davon aus, dass Sock und Bryan das für sich entscheiden. Einfach weil Sock eine Waffe im Doppeltennis hat, die extrem schwer zu verteidigen ist. Und das ist diese Vorhand, mit der er wirklich Spieler, vor allem Doppelspieler komplett entnerven kann, wie er die einsetzen kann, die Winkel, die er dann auch natürlich auf einem Doppelcourt damit kreieren kann, den Spin, den er da reinlegen kann, die Wucht, die er damit entwickeln kann, und er ist halt kompetent genug, um dann am Satz oder am Netz zu bestehen. Er hat einen guten Aufschlag, mit Bryan natürlich einen großen Strategen und einen sehr schnellkräftigen Spieler neben sich. Also es spricht einfach sehr viel für die beiden, auch wenn wahrscheinlich viele hoffen, dass Herbert Mahut das für sich entscheiden.
Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut zum vierten Mal hintereinander dabei gewesen, jetzt zum ersten Mal das Finale erreicht und sind sicherlich sehr, sehr glücklich, haben gegen Sebastian Cabal und Robert Farah gewonnen. 6-3, 5-7, 10-5 hieß es am Ende für die französische Begegnung oder Paarung. 6-3, der erste Satz, auch der ging ganz klar an Herbert und Mahut. Der zweite Satz war bis zum 5-5 sehr spannend und dann konnten sich Cabal Farah das einzige Break holen und im Champions Tiebreak, im Match Tiebreak, wie auch immer er genannt wird, haben Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut sehr schnell eine klare Führung rausgeholt und die haben sie transportiert bis zum Ende 10-5. Ich könnte mir vorstellen, dass wir morgen sehr, sehr viel flashy Tennis sehen werden, also sehr viele Highlights, weil Herbert und Mahut sind Ästheten, Jack Sock haut drauf und Mike Bryan ist halt auch, was du gesagt hast, dieser Stratege, der aber auch einem schönen Ball nie abgeneigt ist.
Ja, er ist wahrscheinlich so ein bisschen, das soll nicht blöd klingen, aber der Verwalter auf hohem Niveau. Er macht das jetzt halt auch schon ein paar Jahrzehnte. Ja. Er weiß genau, was in so einem Finale zu tun ist. Und Herbert Mahut haben einige schon erreicht, aber bei weitem natürlich nicht so viel wie Mike Bryan. Und Mike Bryan ist wahrscheinlich jemand, der sehr in der Lage ist, die Kräfte von Sock zu bündeln und zu sagen, okay, jetzt brauchen wir das aber da und dann brauchen wir das da und dann brauchen wir das da und das machst du jetzt halt einfach mal. Und dann geht Sock das auch machen, wenn man es ihm sagt. Im Einzel sagen es ihm wahrscheinlich halt nicht so viele Leute. Und das, denke ich, passt sehr, sehr gut hier zusammen. Herbert Mahut ist wirklich so ein bisschen natürlich fast die Inkarnation des französischen Tennis, aber diesmal in der Doppelvariante, alles wirklich sehr stylisch, manchmal auch sehr erfolgreich, häufig auch ziemlich effektiv, aber ab und an halt auch schön Spielerei. Und Sock und Bryan können das, glaube ich, in eine schöne Spielerei drehen, aber ich hoffe, das ist eine ziemlich offene Geschichte.
Das hoffe ich auch. Morgen ab 16.30 Uhr deutscher Zeit gibt es das Finale, auch das wird live auf Sky übertragen, also falls ihr Bock auf Tennis und auf Tennis-Doppel habt, dann schaltet da mal ein, weil das ist wirklich eine interessante Geschichte. Das Doppelturnier insgesamt war sehr unterhaltsam in dieser Woche und das beste Match heute im Doppel, das war sicherlich das von Mike Bryan und Jack Sock gegen Jamie Murray und Bruno Soares. Haben wir noch was? Haben wir noch Nachrichten?
Nichts, was mir einfällt.
Mir fällt auch nichts ein. Dann war es das mit dem Daily London Calling hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, nach wie vor freuen wir uns immer über Bewertungen und oder Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, habe ich eben schon angekündigt, und auf Facebook, facebook.com/chiponcharge. Morgen gibt's das Finale, morgen Abend gibt's das letzte Daily. Vielen Dank fürs Zuhören, bis morgen. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.